bei mir hat das mit dem Glücksspiel relativ früh angefangen. Da war ich vielleicht 10, wurde auch für gefeiert sozusagen und ich fand das total toll. Ich glaube, dass das damals auch noch als relativ harmlos irgendwie wirkte und auch keiner da irgendeine Gefahr gesehen hat, dass das Suchtpotenzial sein könnte.
Rien ne va plus, wenn die Würfel gegen dich fallen. Eine Podcast-Serie der VAM.
Ob an Spielautomaten, im Internet oder im Wettbüro. Jeden Tag träumen tausende Deutsche vom großen Gewinn, zocken oft um eine ganze Menge Geld und riskieren damit auch mal ihre Existenz. Wenn aus Spiel, Spaß und Spannung ernst wird. Darüber sprechen wir im VAM-Podcast Rien ne va plus, wenn die Würfel gegen dich fallen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie der VRM. Mein Name ist Erik Hartmann, ich bin Volontär und arbeite gerade an einem Digitalprojekt. Dabei produziere ich einen Podcast zum Thema Glücksspielsucht. Rund eine halbe Million Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Im Podcast spreche ich mit Maria. Sie hatte über viele Jahre mit der Sucht nach Glücksspiel zu kämpfen und hätte sich dadurch fast ihr Leben zerstört. Maria ist nicht der richtige Name meiner Gesprächspartnerin. Sie möchte anonym bleiben. Maria, hallo erstmal und vielen Dank, dass du heute hier bist.
Sehr gerne, hallo.
Zu Beginn der dreiteiligen Podcast-Serie möchte ich dich erstmal fragen, warum hast du dich eigentlich dazu entschieden, dich mit mir über dieses sensible Thema zu unterhalten?
Das hat aktiv in meinem Leben sehr lange eine Rolle gespielt. Da habe ich jetzt sehr lange aktiv gespielt, nur online. Und ich habe gemerkt, dass wie bei jeder Sucht, die ist ja ein chronisches Problem, und ich mich einfach damit beschäftigen muss und auch will. Und das ist eine Möglichkeit, sich auch damit auseinanderzusetzen, sich dem nochmal zu stellen und auch darauf aufmerksam zu machen. Es ändert sich in Deutschland jetzt einiges, was die Gesetzgebung hinsichtlich Glücksspiel angeht. Und 500.000 klingen schon viel, wobei ich auch glaube, dass es da noch eine höhere Dunkelziffer gibt. Und ich würde gerne dazu beitragen, dass da ein bisschen mehr Licht in die Sache kommt und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Sensibilität für entsteht.
Du hast jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie deine Vergangenheit eben auch aussah zum Thema Glücksspiel. Ich würde ganz gerne aber erstmal mit den ersten Berührungspunkten zum Thema Glücksspiel anfangen. Beschreib doch mal, wie kam denn der erste Kontakt damit so zustande?
Also bei mir hat das mit dem Glücksspiel relativ früh angefangen. Ich erinnere mich, da war ich vielleicht 10. Damals war das in Deutschland noch erlaubt, als Kind oder Jugendlicher bei der staatlichen Lotterie Rubbellose zu kaufen. Das habe ich dann von meinem Taschengeld gemacht und ich weiß, dass ich irgendwann mal 25 Mark damals gewonnen habe und das war für mich riesig viel Geld. Also ich wurde da auch für gefeiert sozusagen und ich fand das total toll. Also so, das war so der erste Bitzel. Das heißt nicht, dass ich dann die nächsten Monate mein gesamtes Taschengeld in Rubbellose investiert habe, aber das war so mein erster Kontakt, also wo ich gemerkt habe, dieses etwas zu bekommen, ohne dafür, also wirklich auf Glück zu setzen, dass mich das irgendwie kickt. Das hat sehr, sehr früh begonnen, ja.
Hast du das vorher schon mal gesehen, also so Rubbellose zum Beispiel, oder was hat dich speziell eben auch so daran gereizt?
Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, dass ich damals meine Mutter irgendwie begleitet hat, die dann sich ein Rubbellos gekauft hat und ich fand es irgendwie toll und das war so schön bunt und man hatte so ein bisschen was zu tun und also mich hat das von Anfang an fasziniert, also das war ja früher genau wie heute omnipräsent, wenn man so in den Schreibwarenladen in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe, gegangen ist, dann standen die da. Und und dadurch, dass das damals gesetzlich nicht reglementiert war, was das Alter angeht, ging das ja relativ flott. Und dann für eine Mark, 25 Mark zu bekommen, das fand ich, das war ja damals für mich auch viel Geld, ne? Das fand ich schon toll. Also, ja.
Ja, ist auch heute noch toll, sage ich mal, von dem Aspekt her aus, ne? Ja. Aber klar, ist natürlich an gewisse Bedingungen eben gebunden. Jetzt ist die Frage, hast du deiner Familie davon erzählt, hast du deinen Freunden davon erzählt und wie haben die reagiert?
Also damals mit 10 oder als ich noch so jung war, dann weiß ich noch, an dem Abend, an dem ich dieses Los gekauft habe und gewonnen habe, war ich mit meiner Mutter und meiner Schwester in unserem Stammrestaurant essen und da habe ich das erzählt und da haben mich alle gefeiert. Also das wurde überhaupt nicht kritisch aufgenommen. Also wobei, ich meine, das war, wann war ich 10? Also das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, dass das damals auch noch als relativ harmlos irgendwie wirkte und auch keiner da zu dem Zeitpunkt irgendeine Gefahr gesehen hat, dass das Suchtpotenzial sein könnte oder irgendwas, was gefährlich für mich werden könnte. Also zu dem Zeitpunkt war da noch niemand besorgt.
Du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen eben, du wurdest dafür gefeiert. Jetzt gehen wir mal da weiter, drehen das Rad mal weiter. Du hast dann vielleicht noch 1, 2, 3 Mal gespielt. Was waren denn damals so deine Gefühle nach einem Gewinn, aber auch nach einem Verlust?
Na, die Mengen an Geld, die ich zu dem Zeitpunkt verlieren konnte, waren relativ überschaubar. Von daher war das nicht im Gegensatz zu später existenzbedrohend. Da habe ich mich selten drüber gegrämt. Also das war auch nicht so, dass ich jetzt rückblickend meine Jugend als rubbellos-süchtige empfunden habe. Da gab es so Momente, aber zum Beispiel dieses erste Mal, das hat sich so festgesetzt und ich erinnere mich kaum daran, danach nochmal irgendwie was Ähnliches gehabt zu haben. Das fing dann erst an, als ich angefangen habe, im Internet zu spielen, als ich sehr viel älter war.
War dir denn damals schon bewusst, wie groß die Welt, also zu Zeiten des Rubbelloses, war dir denn damals schon bewusst, wie groß diese Welt des Glücksspielangebots damals war und auch vielleicht auch werden könnte?
Nein, ganz und gar nicht. Also das war damals eine Randerscheinung. Also wirklich was ich auch nur in der Retrospektive als so gravierend empfunden habe, also so diesen ersten Gewinn. Wäre ich nicht online glücksspielsüchtig geworden, würde ich mich wahrscheinlich daran gar nicht erinnern. Also zu dem Zeitpunkt wähnte ich mich da in keinster Weise in Gefahr oder auf irgendeinem Gebiet, wo man denkt, das könnte irgendwie kritisch für mich werden. Und die Reaktion war ja auch durchweg positiv, selbst von meiner Mutter, von meinem Umfeld. Also es war jetzt nicht die halbe Million und ich schmeiß jetzt mal eine Runde oder so. Aber es war halt für ein 10-jähriges Kind viel Geld. Und
absolut, ja.
Das ist hängen geblieben, aber das, glaube ich, hat die nächsten Jahre auch nicht so eine Rolle gespielt. Das hat vielleicht so eine Saat gelegt, aber die wurde erst viel später wirklich bedrohlich für mich.
Dein Interesse, Maria, ist ja dann daran trotzdem schon sehr gewachsen in den kommenden Jahren, so wie du es auch beschrieben hast. Wann hast du denn begonnen, regelmäßiger zu spielen? Also wie alt warst du da?
Mitte, Ende 20 war ich da. Und da habe ich dann nach und nach gemerkt, dass mir die Kontrolle darüber vollkommen entgleitet. Also so, dass es nicht funktioniert hat, wenn ich mir ein Limit gesetzt habe. Also was im Internet, das war, was mir so ein bisschen in die Hände gespielt hat, ist, das Geld, das ich in der Hand habe, wenn ich das weggebe, das tut mir weh. Mhm. Aber wenn es nur Zahlen auf dem Bildschirm sind, also dann, wenn Geld so entfremdet wird, dann, das hat mir also anfangs überhaupt nicht wehgetan. Wobei ich immer schon einen Überblick darüber hatte, was für ein Mist ich da baue. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich habe 3.000 Euro auf dem Konto und davon kann ich mal 1.000 verballern, sondern ich wusste am Ende des Tages schon.
Wie hast du dir den Überblick behalten?
Also im Kopf. Ich wusste immer, also ich habe dann hat es angefangen, dann hatte ich eine Kreditkarte und dann habe ich das über die Kreditkarte gemacht und ich war schon immer relativ zahlenaffin, nur in die falsche Richtung. Das heißt, also was ich verloren habe, das wusste ich schon. Also das hat sich dann so in meinem Kopf addiert, aber das war bis zum letzten Euro, den man eingezahlt hat, war das ja immer verbunden mit der Hoffnung, den nächsten Euro, den du setzt, der macht das alles wieder wett. Damit hast du zumindest die Chance, das alles wieder reinzuholen. Und funktioniert in den seltensten Fällen, glaube ich. Und da hat sich halt auch für mich recht früh gezeigt, dass ich eine sogenannte Impulskontrollstörung habe. Was ja heißt, dass jeder vernünftige Mensch irgendwann mal sagen würde, so, jetzt aber mal gut. Und es aber diese Notbremse bei mir im Kopf nicht gibt.
Wie bist du dann, wenn wir jetzt mal von einem vermeintlich positiven Fall ausgehen, du hast gewonnen, hat es dann auch in gewisser Weise dein Leben gefühlt besser gemacht in dem Moment? Also hat es dann schon so tief eingegriffen, dass du dich dann in dem Moment auch deutlich entspannter gefühlt hattest? Oder hattest du dann auch gleich wieder das Gefühl, das wieder setzen zu müssen und vielleicht noch mehr daraus zu machen? Also wie war das da?
Ja, da gab es bei mir schon so eine Grenze im Kopf. Also es gab so Geldbeträge, wo man angefangen hat, in Sachen zu denken. So, damit könnte ich mir jetzt das leisten und damit könnte ich mir das leisten. Also es war nicht so, dass wenn ich, zuletzt habe ich auch zum Teil 3.000, 4.000 Euro durchaus mal gewonnen. Das war dann nicht Spielgeld. Das war dann nicht so, dass ich gedacht habe, oh, das kann ich dann morgen wieder einsetzen und dann mache ich noch mehr draus. Dann war schon der Punkt da, wo mir klar war, das muss ich in Anführungszeichen in Sicherheit bringen. Sonst ist es wieder weg. Aber es ist halt nie gut. Ne? Also man ist ja so nimmer satt. Das heißt ja nicht so jetzt habe ich 4.000 Euro auf dem Konto und jetzt spiele ich nie wieder. Ne? Also so, gerade das ist ja das Gefährliche, wenn das mal passiert, dass man dann denkt, das könnte nochmal passieren und nochmal passieren. Und von daher, darauf ist man dann immer aus. Also dann ist es mal für einen Tag gut oder auch für eine Woche und man genießt auch, dass man jetzt nicht unbedingt auf jeden Cent schauen muss, den man tatsächlich aus der Hand gibt, aber man weiß, es gibt das nächste Mal und wer weiß, wie es dann endet.
Kommen wir auch nochmal so ein bisschen darauf zurück. Du hast es schon so ein bisschen angerissen, auch mit Beträgen, die du eben schon genannt hast. Nochmal mit Blick auf diese Anfangszeit. Wie viel Zeit und Geld hast du denn in dieser Phase so investiert in Glücksspiel?
Also das war unterschiedlich. Das konnten mal am Tag 2 Stunden sein, aber um es mal mit Harald Junke zu sagen, also so nach dem Motto, Glück ist, leicht einen sitzen zu haben und keine Termine zu haben. Ne? Also so, wenn nichts anstand und ich nicht verabredet war oder nichts für die Uni zu tun hatte, dann konnte ich auch mal eine Nacht durchzocken. Und da gingen dann auch mal 300, 400 Euro weg. Mhm. Also das war nichts, was jeden zweiten Tag stattgefunden hat, aber so Exzesse gab es und die haben sich im Lauf der Jahre auch hochgeschaukelt.
Haben denn äußere oder emotionale Umstände auch dazu beigetragen, dass du, oder dass das immer mehr wurde?
Mhm. Ja, schon. Also ich habe schon gemerkt, dass es dann ab irgendeinem Punkt kaum was anderes gab, was zur Entspannung irgendwie geführt hat. Also ich konnte mir ganz wenig Dinge ausmalen, die einen ähnlichen Effekt hatten. Also man sagt oder in der Forschung wird gesagt, dass der Hirnstoffwechsel eines Glücksspielsüchtigen ähnlich tickt wie der eines Heroinsüchtigen. Also man braucht ganz viele sehr schnell aufeinanderfolgende Bilder, so wird das auch im Online-Casino dargestellt. Das hat schon, das macht einen, so wie der Süchtige sagt, auch weg. Und das wollte ich dann auch. Also immer dann, wenn Stress war, ich nenne das immer, ich habe so ein bisschen eine Gefühlsallergie. Also das war nicht nur gemünzt auf Situationen, in denen es mir super schlecht ging, wo man dann denkt, okay, jetzt spiele ich und dann entspannt mich das oder ich bin super gestresst, sondern auch, wenn man super glücklich oder super happy ist, dann zelebriert, oder nicht man, zelebriere ich das damit oder habe das damit zelebriert. Also immer, das, wenn das über eine gewisse Grenze hinausging, saß ich am Rechner.
Wie hat es denn dann deine Familie oder auch deine, sage ich jetzt mal allgemein, deine sozialen Kontakte wahrgenommen? Sind dann auch mal Nachrichten bei dir reingeflattert, in denen man gesagt hat, hey, willst du mal nicht ein bisschen langsam machen oder was ist denn bei dir los oder willst du dein Geld nicht mal für was anderes investieren? Wie war das so in dieser steigenden Phase?
Ja. Das wusste niemand. Also es war in meinem Umfeld relativ gut bekannt, dass ich nicht allzu gut mit Geld umgehen kann. Deswegen haben sich Leute nicht unbedingt gewundert, dass ich jetzt nicht über allzu viel Geld verfüge. Mir wurde aber selten die Frage gestellt, so sag mal, was machst denn du mit deinem Geld? Ja? Und das führte dann auch zu einem Punkt, wo man ja so in eine Phase kommt, wo man das Gefühl hat, ein Doppelleben zu leben. Also so, man hat so dieses, dieses Leben, wo man abends dann alleine vorm Rechner sitzt und spielt. Und das kriegt kein anderer mit. Also es ist eine komplette Isolation und die man komischerweise oder die ich komischerweise in der Zeit auch durchaus genossen habe. Aber in meinem Umfeld hat man das nicht mitbekommen. Das heißt, das Ganze gipfelte zum Schluss in mein Geständnis darüber. Also meine damals beste Freundin hat mir das auch zum Vorwurf gemacht. Die hat dann gesagt, so, wie kann das sein, dass du so ein Parallel, also wir sagen, wir wissen alles übereinander und dann kommst du damit raus und ich wusste nichts. Und dann lag auch diese Freundschaft erstmal ein bisschen brach, ja.
Ich habe dann noch eine Frage auch bezüglich der Intensität dieser Sucht in dieser Phase. Warst du damals, was würdest du sagen, warst du damals schon bereit oder hast über Wege nachgedacht, dir gegebenenfalls auch mal Geld von extern zu beschaffen, zu leihen? Wie hast du das damals gesehen?
Auf illegalem Wege oder auf legalem Wege?
Nee, Laien ist ja, okay. Laien ist erstmal noch legal.
Genau, ja, ich habe mir ja Geld geliehen, also die Kreditkarte war ja ganz klar, also da habe ich mir ja Geld geliehen von einem Unternehmen und also was ich nie gemacht habe, ist mir Geld leihen von mir nahestehenden Personen und das fürs Spielen zu verwenden. Also das war dann immer... Das ist so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, aber das war dann immer heilig, weil ich gesagt habe, okay, die Löcher, die dadurch entstehen, die stopfe ich damit, aber das ist Geld, das ich dafür nicht verwende, weil ich weiß, dass derjenige, der es mir gegeben hat, damit niemals d'accord gehen würde. Und das ist so ein bisschen so eine Spieler-Fake-Moral, ne? Also so, aber das ist ja auch dieses Parallelleben, so, dass man ganz viel vor sich selber rechtfertigen kann oder auch muss, weil man sonst gar nicht mehr klarkommt.
Gut, dann sage ich dir erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die ersten Eindrücke, Maria. In der nächsten Folge sprechen wir dann über die traurige Hochphase der Sucht. Wie sehr deine Familie darunter leiden musste und wann der Punkt dann eben erreicht war, an dem du nach Hilfe gesucht hast. An dieser Stelle möchte ich noch auf das Dossier für den Podcast hinweisen. Auf allen Internetportalen der VRM findet ihr weitere wichtige Infos zum Thema Glücksspielsucht sowie Links und Adressen für Beratungsstellen, wenn auch ihr nach Hilfe sucht. Ich freue mich natürlich über Fragen, Anregungen oder Feedback zum Podcast an meine E-Mail-Adresse. Diese lautet eric.hartmann@vrm.de. Gerne könnt ihr aber auch den Beitrag auf Social Media kommentieren oder uns eine Nachricht senden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war die heutige Folge von Rianne va plus, wenn die Würfel gegen dich fallen. Die VRM-Podcast-Serie zum Thema Glücksspielsucht. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.